Donald Trump ist wieder da. Trump wurde am 20. Januar 2025 zum zweiten Mal US-Präsident. Bei seiner Antrittsrede sagte Trump, von diesem Augenblick ist der Untergang Amerikas vorbei. Unsere Freiheiten und die glorreiche Bestimmung unserer Nation werden nicht länger geleugnet. Und wir werden augenblicklich die Integrität, die Kompetenz und die Loyalität der amerikanischen Regierung wiederherstellen. Ich glaube, so Trump, heute noch mehr daran, dass es einen Grund gab, dass mein Leben verschont wurde. Ich wurde von Gott gerettet, um Amerika wieder groß zu machen. Kennst du Jonathan Cain? Er ist ein amerikanischer, messianischer, jüdischer Pastor. Er hat durch seine Bücher, durch seine Medienpräsenz, durch seine Lehren, durch seine Gemeindearbeit einen erheblichen, einen riesigen Einfluss auf die evangelikale Welt, vor allem in den USA. Cain hat 7 New York Times Bestseller verfasst. Auf seinem YouTube-Kanal hat er mehr als 1,2 Millionen Follower. Und Cain behauptet, prophetische Botschaften von Gott zu bekommen. Hier seine Prophetie über Trump. Und das war eine Woche vor der Wahl, wo Cain die gegeben hat, diese angeblichen Worte Gottes. Präsident Trump, Sie sind von der Welt geboren, in die Welt geboren, um eine Posaune Gottes zu sein, ein Gefäß in den Händen Gottes. Gott hat Sie berufen, nach der Vorlage Jehus, des Kriegskönigs zu wandeln. Jehu stürzte den Baalskult, durch den Kinder geopfert wurde. So hat Gott sie erwählt, Amerikas Baalskult zu stürzen. Bevor du geboren wurdest, hat Gott dich bestimmt, sein Schicksal zu erfüllen, zu seiner Ehre. Amerika kann nur wieder groß werden, wenn es sich Gott zuwendet. Ist Donald Trump der Heilsbringer? Hat Gott Donald Trump auserwählt, wieder Amerika in einen Gottesstaat zu verwandeln? Oder ist genau das Gegenteil der Fall? Ist Trump ein Gesandter des Bösen? Wird Trump eine falsche Religion einführen? Bringt Trump Kirche und Staat wieder zusammen und führt hier einen Plan Satans aus? Heute möchten wir nicht menschlicher Prophetie blind hier uns damit beschäftigen. Heute möchten wir nicht die Aussagen eines falschen Propheten unter die Lupe nehmen. Nein, heute werden wir das Original studieren. Das lebendige, ewige, inspirierte, heilige Wort Gottes. In der Bibel lesen wir in Jesaja Kapitel 46, die Verse 9 und 10, da sagt Gott, ich bin der einzig wahre Gott. Ich habe von Anfang an vorausgesagt, was geschehen wird. Lange im Voraus kündigte ich die ferne Zukunft an. Meine Pläne verwirkliche ich und was mir gefällt, das führe ich aus. Meine Lieben, es gibt einen Gott im Himmel, der die Zukunft kennt. Dieser Gott teilt uns durch sein Wort mit, was in der Zukunft passieren wird. Heute möchten wir gemeinsam uns 3 Fragen stellen. Was sagt die Bibel über Trump und die USA? Zweitens, erfüllt sich gerade hier biblische Prophetie vor unseren Augen? Und drittens, was bringt die Zukunft? Was bedeutet das für dich persönlich? Fangen wir an mit der ersten Frage. Was sagt die Bibel über die USA? Wir wollen uns heute keinen Fake News zuwenden, sondern nochmal dem Wort Gottes. Es steht geschrieben, denn hier, meine Lieben, finden wir die einzige Sicherheit für unseren Glauben. Hier haben wir die Grundlage, hier haben wir die Basis. Hier spricht Jesus Christus zu uns heute. Die Bibel liefert uns Antworten und die Bibel beschreibt, was ganz am Ende, im letzten Buch der Bibel, was ganz am Ende passieren wird. Denn hinter den Kulissen findet ein großer Kampf statt zwischen Gut und Böse. Und die Mächte der Finsternis kämpfen gegen das Reich Gottes. Und Jesus Christus möchte gerne bald wiederkommen. In Offenbarung Kapitel 13, dieser große Kampf beschrieben. Und hier findet er statt. Und hier werden 2 unterschiedliche Systeme uns gleich vorgestellt. Da haben wir einmal das erste Tier in Offenbarung 13 und das ist das Tier aus dem Meer. Wofür steht das? Als Christ oder Adventist hast du dich wahrscheinlich mit dem Thema schon beschäftigt. Und das erste Tier hier steht natürlich für das Papsttum, für die römisch-katholische Kirche. Jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, Daniel, wo genau steht denn das? Da bräuchte man ein bisschen mehr Zeit, um das gemeinsam zu beantworten. Und ich empfehle dir, wenn du dich mit dem Thema mehr beschäftigen willst, schau gerne mal auf den Kanal der Adventgemeinde La, YouTube-Kanal. Dort haben wir ein Thema, die größte Lüge aller Zeiten. Und da kannst du ein bisschen mehr mal hineintauchen und schauen, warum hier das Papsttum das erste Tier aus Offenbarung Kapitel 13 ist. Aber kommen wir jetzt zum zweiten Tier aus der Erde. Und da wollen wir jetzt gemeinsam das Wort Gottes öffnen, es lesen und studieren. Biblische Prophetie, Offenbarung 13, die Verse 11 bis 17. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat oder der Name des Tieres oder die Zahl seines Namens. Wer ist das Tier aus der Erde? Und hier in Offenbarung 13 haben wir jetzt verschiedene Eigenschaften, Charakteristikas. Und wir werden diese Eigenschaften nehmen und dann versuchen, sie zu deuten. Die Bibel legt sich hier selber aus, und das ist hochspannend. Fangen wir an. Offenbarung 13, die Verse 11 bis 18 war das. Wer ist das Tier aus der Erde? Welche Eigenschaften hat dieses Tier? Nummer 1, es entsteht, kommt hervor aus der Erde, in Vers 11. Mehr ist laut der Bibel, Offenbarung 17, Vers 15, steht für Völker, Nationen. Somit ist es die Erde, wenig bewohntes Gebiet. Dann zweitens, dieses Tier hat hier zwei Hörner wie ein Lamm. Das ist Vers 11. Lamm ist hier ein Hinweis auf christliche Wurzeln, auf Jesus Christus natürlich selber. Johannes 1, Vers 29. Und wenn wir das deuten hier in dem Kontext, ist es ein Zufluchtsort, ein Gebiet für verfolgte Christen, wo sie Sicherheit finden. Spannend ist, dass das Lamm hier, Jesus vorkommt, 28 Mal in der Offenbarung, also nach außen hin scheint es ein christliches, positives System zu sein, aber es spricht wie ein Drache. Das ist immer noch Vers 11, die Beschreibung hier, Tier aus der Erde. Der Drache ist wer in der Bibel? Offenbarung, Kapitel 12, Vers 9, es ist der Satan. Und reden ist laut dem Wort Gottes, könnt ihr alles nachschlagen, 2. Mose 20, Vers 1 oder 18 bis 22, also wenn hier Gott redet, dann geht es darum, dass Gesetze erlassen werden. Also haben wir einen Hinweis auf Gesetzgebung. Und indem hier dieses Tier aus der Erde Gesetze erlässt, gerät es im Widerstreit mit Gott im Himmel. Gehen wir weiter zum vierten Punkt. Dieses Tier entsteht hier zeitlich nach der tödlichen Wunde, nach dem ersten Tier, Vers 12. Wir sind hier zeitlich in einem Rahmen nach 1798 nach Christus, denn hier Ende der päpstlichen Vorherrschaft, also da haben wir eine historisch gesicherte Zahl, 1798, da war die tödliche Wunde, also dieses Tier kommt hier zeitlich, in diesem Bereich kommt es zu einer Macht. Und jetzt können wir uns fragen, welche Macht steigt zur Weltmacht Nummer 1 auf, zeitlich nach 1798. Fünftens, hier kommt Feuer vom Himmel. Das Tier tut große Zeichen. Es bringt die Menschheit dazu, das erste Tier des Papstes wieder anzubeten. Wofür steht Feuer vom Himmel? Im Neuen Testament haben wir hier in Apostelgeschichte 2, Vers 3 und die nächsten Verse dort, es steht hier für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Für all das, was Gott hat, also Gottes Plan, für all das gibt es auch eine satanische Kopie. Und Wir haben ja auf der einen Seite die echte Erweckung, auf der anderen Seite haben wir die falsche Erweckung. Und somit auch hier im größeren Sinne die charismatische Bewegung oder die neue apostolische Reformation, NAR. Wenn wir über so eine Bewegung reden, über eine charismatische Bewegung, ist es sehr wichtig, dass wir hier differenzieren zwischen System und Mensch. Überall hat Gott sein Volk, seine Menschen. Deswegen auch in Offenbarung 18 kommt heraus aus Babylon, ja, da ist sein Volk, aber das religiöse System, die charismatische Bewegung oder auch NAR, die neue apostolische Reformation, da geht es um ihr Lehren, da haben wir ein religiöses System, was sich von der Bibel entfernt. Fassen wir zusammen all diese Punkte. Wer ist das Tier aus der Erde? Und es gibt nur, meine Lieben, es gibt nur eine Macht auf der ganzen Welt, auf die diese Beschreibung wirklich passt. Es ist die USA. Und wir wollen das mal kurz runterbrechen und überprüfen. Die USA entstehen zur richtigen Zeit auf einem neu entdeckten Kontinent, wenig bewohntes Gebiet. Gründung der USA war 1776. Da wurde die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet. Somit war die USA ein neuer souveräner Staat. 1789 trat die Verfassung in Kraft. Die zwei Hörner hier sind ein Symbol für Jesus Christus, stehen für christliche Werte, für ja, die Glaubensgewissensfreiheit, die politische Freiheit in den USA. Und das heißt damals durch die Trennung von Kirche und Staat. Aber die USA redet wie ein Drache, das heißt wie Satan, wie redet eine Nation? Durch Gesetze. Also hier wird vorhergesagt, dass die USA ihre eigenen Prinzipien über Bord werfen und dass Gesetze entstehen, die Christen diskriminieren. Nach der tödlichen Wunde des Papsttums steigt hier die USA zu einer Weltmacht auf und das ist echt spannend. Wir können das alles überprüfen. Also wirklich die Bibel, was sie vorher gesagt hat, ist faktisch nachvollziehbar. Die USA ja, sind zu einer Weltmacht geworden in den letzten Jahrzehnten. Wir sehen das, die USA haben die größte Volkswirtschaft der Welt mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt. Die USA dominieren auch die globalen Finanzmärkte. Die USA haben seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Rolle eines Weltpolizisten eingenommen. Sie unterhalten über eine globale militärische Präsenz. Die USA haben sich in zahlreiche Konflikte eingemischt. Und dann, diese USA haben sowohl historisch vom Ursprung her in den 60er Jahren, aber auch heute ist die USA das Kernland der charismatischen Bewegung oder auch der neuen apostolischen Reformation. Also sehen wir hier, es passt. Gottes Wort erfüllt sich. Kommen wir jetzt zum Bild des Tieres. Wer oder was ist das Bild des Tieres? Und hier brauchen wir auch nicht groß herumrätseln, denn die Bibel sagt es ganz klar und deutlich. Aber schauen wir mal näher hinein. Offenbarung 13, die Verse 14 bis 16. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen. Sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Wer oder was ist das Bild des Tieres? Was sind die Eigenschaften des Bildes des Tieres? Lass uns jetzt einfach nur mal vom Text aus hier das näher untersuchen und den Text reden. Nummer 1, es ist eine Kopie vom ersten Tier, das Bild des Tieres, Vers 15. Also es ist ähnlich dem Papsttum. Zweitens, das Bild des Tieres erhält Leben, also Geist vom zweiten Tier. Immer noch Vers 15. Das heißt, es ist eine Schöpfung der USA. Es entsteht in den USA. Drittens, das Bild des Tieres, es redet, Vers 15, es erlässt Gesetze. Und da haben wir den Hinweis auf die Bibeltexte hier, wenn Gott redet, dann werden auch Gesetze erlassen. Dann haben wir den vierten Punkt, es ist eine weltweite Macht, immer noch Vers 15. Und hier haben wir das Wort alle, Kontrolle über alle Menschen. Interessant ist hier, wenn wir weitergehen, fünftens beim Todesurteil, da geht es auch um eine religiöse Macht. Also diese Macht ist politisch, ja, hat also ein Urteil, das es durchdrücken möchte. Und dann hat es auch Autorität und Kraft, Menschen zu töten. Aber sechstens, es wird angebetet, es ist also auch religiös aktiv, eine religiöse Macht. Alle Menschen, die das Bild des Tieres nicht anbeten, sollen durch diesen Todeserlass später umgebracht werden. Und somit können wir hier zusammenfassend sagen hier, wir haben es hier mit einem politisch-religiösen System zu tun. Eine Verbindung zwischen Staat, erlässt Gesetze, und Kirche, Anbetung. Und das alles in den USA. Und jetzt wollen wir einmal den Geist der Weissagung reden lassen. Ellen White sagt hierzu, und das ist super klar, also nochmal, wir brauchen hier nicht rumrätseln und schauen, könnte dieses oder jenes sein. Nein, hier steht es ganz klar geschrieben, was ist das Bild des Tieres. Und Ellen White sagt hier, damit die Vereinigten Staaten dem Tier ein Bild machen können, muss die religiöse Macht den Staat so beherrschen, dass diese auch von der Kirche zur Durchführung ihrer eigenen Absichten eingesetzt wird. Und Achtung, jetzt kommt es, das Bild des Tieres stellt jene Form des abgefallenen Protestantismus dar, die sich entwickeln wird, wenn die protestantischen Kirchen zur Erzwingung ihrer Lehrsätze die Hilfe des Staates suchen werden. Also wofür steht das Bild des Tieres? Das Bild des Tieres ist der abgefallene Protestantismus, der sich mit dem Staat, die politische Macht der USA, verbündet. Also wenn die abgefallenen protestantischen Kirchen die Hilfe des amerikanischen Staates in Anspruch nehmen, dann wird das Bild des Tieres entstehen. Also nochmal, was ist das Bild des Tieres? Eine Vereinigung von Kirche und Staat. Die Verbindung des abgefallenen Protestantismus mit dem amerikanischen Staat. Diese Verbindung kommt zustande, um kirchliche Gesetze den Menschen aufzuzwingen. Und irgendwann dann kommt es auch zur Erzwingung der Sonntagsheiligung. Der abgefallene Protestantismus in den USA. Mit dem wollen wir uns heute auch mal ein bisschen mehr noch beschäftigen und schauen, was denn da aktuell passiert. Aber dazu später mehr. Dann haben wir diese dreifache Vereinigung aus den USA, also den abgefallenen Protestantismus und das Papsttum. Und die haben eine gemeinsame Sache, einen gemeinsamen Plan, die Einführung des Mahlzeichen des Tieres. Was ist das Mahlzeichen des Tieres? Und hier wieder das Wort Gottes, Offenbarung 13, die Verse 16 bis 17. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand, auf ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, oder der Name des Tieres oder die Zahl seines Namens. Bist du verheiratet? Menschen in Deutschland, viele, die verheiratet sind, tragen so einen Ring, ja, so einen Ehering. Ich habe ja sowas auch, und sollte ich mal vergessen, mit wem ich verheiratet bin, kann ich mal nachschauen. Und sollte ich mal vergessen, wann ich geheiratet habe. Übrigens, Männer, es ist super wichtig, dass ihr niemals euer Hochzeitsdatum vergesst. Also es kommt nicht so gut, ja. Also das ist hier so ein Zeichen, ich gehöre einem Geschenk Gottes, meiner wunderbaren Frau Rebecca an. Und so hat Gott auch ein Siegel, ein Zeichen. Und dieses Zeichen der Anbetung, welcher Tag ist das? Welcher göttliche Ruhetag? Es ist das Siegel Gottes. Das finden wir in 2. Mose 20, die Verse 8 bis 11 oder Hesekiel 20, Vers 12. Denn hier in der Offenbarung, meine Lieben, geht es um das zentrale Thema, es ist die Anbetung. Und die Frage ist, wen bete ich an? Gott oder Menschen? Halte ich den biblischen Ruhetag oder einen menschlichen Fake-Tag, den Sonntag? Ist für mich das Wort Gottes oder Tradition das Wichtigste? Und so haben wir neben dem Siegel Gottes, den Sabbat, auch das Mahlzeichen des Tieres. Hier geht es um das erste Tier, das Papsttum, das hat also auch noch ein besonderes Zeichen, ein Siegel. Und das Mahlzeichen des Tieres ist die Heiligung des Sonntags als Zeichen der Treue zum Papsttum. Das Mahlzeichen des Tieres erhalten die Menschen, die sich bewusst entschieden haben, den Sonntag zu heiligen. Und meine Lieben, auch hier ist es so entscheidend, dass wir zwischen System und Menschen unterscheiden. Ich glaube, im Himmel wird es viele Katholiken geben. Vielleicht wird es im Himmel sogar mehr Katholiken geben als Adventisten. Ich weiß es nicht. Aber Gott hat sein Volk, seine Menschen überall. Wenn also Menschen sich bewusst entscheiden gegen Gott, gegen sein Wort, gegen den biblischen Ruhetag, dann erhalten sie das Mahlzeichen des Tieres und dann wird es gefährlich. Was sagt die Bibel über die USA. 1776 gegründet, ist zu einer Weltmacht aufgestiegen, ob im globalen Weltmarkt oder als Weltpolizei, eine Nation, die in ihrer Gründungsphase für christliche Werte und Glaubens- und Gewissenfreiheit einstand. Die USA aber werden ihre eigenen Prinzipien übertreten und Gesetze erlassen, die bibeltreue Christen diskriminieren. Bibeltreue Christen werden verfolgt und sollen schließlich sogar getötet werden. Wie konkret? Die USA wird dafür sorgen, dass das Papsttum wieder angebetet wird. Und die machen dann gemeinsame Sachen. Papst und USA, abgefallener Protestantismus, auch der Spiritismus mischt damit, mit den ganzen falschen Zeichen und Wundern. Und das Ziel ist die Wiederherstellung des Papsttums. Und spannend ist hier, dass die charismatische Bewegung ja, die großen Religionen hier verbindet, wie so ein Kleber. Und dabei spielt das Bild des Tieres eine wichtige Rolle, denn diese Kräfte, ja, diese ideologische Agenda, ja, dass die Kirche mit dem Staat zusammenrückt, das kommt vom abgefallenen Protestantismus, von den religiösen Leitern, dazu später noch mehr. Und irgendwann wird das Volk dann mitgehen. Und die Politik möchte gerne wiedergewählt werden, die Politiker, und dann werden sie das auch alles abnicken. Also wir sehen hier, Amerika geht wieder zurück in einen Gottesstaat. Manche Menschen sagen mir, Daniel, müssen wir eigentlich uns darüber Gedanken machen, ist das so wichtig? Ich habe Angst, ja, wenn ich über die Krise nachdenke. Und ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir nicht auf die Krise gebannt starren, sondern auf Christus. Denn er sagt in seinem Wort zu uns, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch das Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Ja, meine Lieben, wir wissen nicht, welches Feuer auf uns wartet in der Zukunft. Wir wissen nicht, was da auf uns zukommt. Aber eins wissen wir, Jesus liebt uns über alles. Er ist am Kreuz für uns gestorben und er sagt zu dir und zu mir, ich bin bei dir, du bist mein, du brauchst keine Angst zu haben, ich werde dich durch diese Krise führen und bald kommt dann Jesus Christus in den Wolken des Himmels wieder. Wir haben die erste Frage beantwortet, die Bibel, was sagt sie über die USA? Wir haben über das Bild des Tieres nachgedacht und auch über das Mahlzeichen des Tieres. Jetzt wollen wir mal reinzoomen in das aktuelle Weltgeschehen und schauen, was hier gerade vor unseren Augen sich erfüllt. Wo stehen wir in der biblischen Prophetie? Vor allem Offenbarung 13, das zweite Tier und auch das Bild des Tieres. Am 20. Januar 2025 wurde Trump offiziell in sein Amt als US-Präsident eingeführt. Hier sehen wir Trump, wie er den Meineid leistet. Und jetzt ist die große Frage, löst Trump die Endzeit aus? Erfüllt sich gerade hier biblische Prophetie vor unseren Augen? Kann es jetzt ziemlich schnell gehen? Meine Lieben, wir gucken uns jetzt das nur an, was aktuell passiert, was wir prüfen können. Was die Zukunft angeht, wir wissen es nicht. Gott setzt Könige ein und ab, er hat alles unter Kontrolle. Und wir brauchen keine Angst zu haben, es kann schneller gehen, es kann sich auch noch verzögern. Gott sitzt auf dem Thron und Gott führt die und lenkt die Weltgeschichte. Aber schauen wir uns mal kurz an, was jetzt gerade passiert. Jetzt werden wir nicht über Spekulationen reden und nicht über Fake News, sondern über klare Fakten. Bist du bereit? Okay, let's go. USA hat gewählt. Amerika steht am Abgrund einer autoritären Regierung. Manche reden hier schon fast von einer Diktatur. Was hat Trump angekündigt? Er würde militärische Gewalt gegen seine politischen Gegner einsetzen. Er würde Tausende von Berufsbeamten entlassen. Er würde die Unabhängigkeit des Justizministeriums zerschlagen. Er würde die Regierung in ein Werkzeug verwandeln, um seine Kritiker zu bestrafen und seine Anhänger reich zu belohnen. Naja, er wäre Diktator, auch wenn es nur für einen Tag sein müsste. Trump sagte, ich werde nach dem einfachen Motto regieren, Versprechen gemacht und Versprechen gehalten. Meine Lieben, ich habe den Eindruck, dass was mit Trump und gerade alles abgeht, es ist unglaublich. Bannon, sein damaliger, in der ersten Phase, wo Trump regiert hat, sein Coach, sein Berater, hat mal den Begriff ins Leben gerufen, flood the zone, überflute das Gebiet. Und Trump haut jeden Tag irgendwelche Knaller raus, irgendwelche Fake News und irgendwelche Ideen, die er hat. Also man kommt kaum mehr hinterher. Heute wollen wir uns konzentrieren auf die wichtigsten Dinge, die passiert sind, die noch passieren werden. und vor allem auch, womit es hier mit der biblischen Prophetie auch harmonierbar ist, also zu harmonieren ist, also wo wir hier merken, die biblische Prophetie erfüllt sich. Auf diese Dinge wollen wir uns heute jetzt konzentrieren. Das Mandat zu regieren hat Trump vom amerikanischen Volk erhalten und er sagt hier, viele Menschen haben mir gesagt, dass Gott mein Leben aus einem bestimmten Grund verschont hat. Der Grund, sagt Trump, war, um unser Land zu retten und unser Land wieder zur Größe zu bringen. Indirekt vergleicht sich ja Trump mit Jesus. Das ist gar nicht so einfach. Und christliche Nationalisten behaupten, Trump sei göttlich ausgewählt, um ihre religiösen Konzepte in die weltliche Politik zu bringen. Also Thema Abtreibung, Transgender-Behandlungen, ja, dass man das einfach alles runterfährt. Das Thema Bildung, Einwanderung und Außenpolitik. Vielleicht kurz, was sind christliche Nationalisten? Wofür stehen sie? Christliche Nationalisten oder dieser christliche Nationalismus ist eine politische Ideologie, die christliche und nationalistische Elemente verbindet. Also die christlichen Nationalisten streben eine gesetzliche Verankerung christlicher Werte an und sehen die USA als Gottesstaat, als von Gott auserwählte Nation. In anderen Worten, sie wollen wieder die USA ja, so in einen göttlichen Staat verwandeln. Hier haben wir Lance Wallnau, ein wichtiger christlicher Nationalist. Er ist ein einflussreicher evangelikaler Pastor, Prediger, Fernsehprediger, hat eine eigene Fernsehshow und ist Autor. Er beeinflusst Millionen von evangelikalen Wählern. Wallnau verglich Donald Trump als neuen Kyros, dem antiken persischen Kaiser, der jüdische Exilanten damals aus der babylonischen Gefangenschaft befreit hat. Laut Wallnau ist Trump der moderne Kyros, der die USA von dem Bösen befreit. Hast du das gehört? Also der Trump soll die USA vom Bösen befreien? Und das hier ist Paula White. Meine Lieben, wenn wir auf jemanden achten sollen, dann wahrscheinlich auf diese Person, Paula White, auch in der Zukunft interessante, höchst interessante Persönlichkeit. Paula White ist eine bekannte Fernsehpredigerin, hat auch eine eigene Fernsehshow und hat einen riesigen Einfluss auf die evangelikalen Menschen in den USA. Paula White sprach 2017, schon das war seine letzte Amtseinführung, also nicht die, sondern die davor, sie hat das Gebet damals gesprochen und sie griff öffentlich die Feinde an, die sich gegen Trump verbündet haben und sagt, das sind Zauberer und Hexer. Sie sagte auch, Nein zu Präsident zu Trump zu sagen, bedeutet Nein zu Gott zu sagen. Welche Rolle spielt Paula White 2025? Paula White wurde leitende Glaubensberaterin im Glaubensbüro im Weißen Haus. Dazu wurde sie berufen. Ihre Worte hier zu ihrer Rolle im Weißen Haus. Sie sagt, wo auch immer ich hingehe, da geht Gott hin. Wo ich regiere, regiert Gott. Das Weiße Haus ist heiliger Boden, denn ich stand dort. Wo ich stehe, sagt sie, ist heiliger Boden. Paula White ist Charismatikerin, sie redet in Zungen. Sie soll oder meint, Visionen von Gott erhalten zu haben, also hat so prophetische Einsichten und behauptet, dass sie in den Himmel aufgestiegen ist, wo sie Gott begegnet ist. Sie sagt sogar auch, sie wurde gebeamt von A nach B. Ja. Spannend, ja. Paula White unterstützt die Seven Mountains Doctrine, eine gefährliche christliche Strategie. Und diese Strategie soll Staat und Kirche wieder zusammenbringen. Und da ist auch Lance Wallnau ein wichtiger Vertreter. Und hier sind wir wieder beim Bild des Tieres. Also wir sehen hier den christlichen Protestantismus, also der abgefallene Protestantismus in den USA. Und der geht jetzt, verbindet sich mit dem Staat aktuell. Wofür steht die Lehre der Seven Mountains? Übrigens, woher haben die das überhaupt, die Seven Mountains? Die theologische Grundlage ist hier für die christlichen Nationalisten Offenbarung 17, Vers 9 und Jesaja 2, Vers 2, total aus dem Kontext gerissen. Ja? Ihre Vision ist, sie sagen, Seven Mountains Lehre, die Christen sollen die Erde von Satan zurückerobern, bevor Jesus wiederkommt. Was ist das Ziel ihrer Strategie? Diese Bewegung strebt eine Dominanz über sieben gesellschaftliche Berge an, über die Religion, über Familie, Bildung, Medien, Kunst und Unterhaltung, Wirtschaft und Regierung. Das Ziel ist also hier, Amerika in einen gottgefälligen Staat in einen Gottesstaat, in eine gottgefällige Gesellschaft umzugestalten. Die USA als Gottesstaat, das Reich Gottes auf Erden gründen. Theokratie in den USA. Das ist auch das zentrale Ziel der neuen apostolischen Reformation, NAR. Die NAR, ja, natürlich auch die, das ist alles hier, die christlichen Nationalisten, NAR, die machen alle gemeinsame Sache. Das ist so die eine gemeinsame Grundlage haben sie, diese Seven Mountains Doctrine. Und die NAR hat dazu noch folgende Merkmale. Sie erwächst aus der charismatischen, pfingstlerischen Tradition, fördert spirituelle Gaben wie Heilung, Prophetie und Zungenrede. Die NAR ist überkonfessionell, also ist eine netzwerkbasierte Bewegung. Da muss man jetzt nicht extra Mitglied werden, da ist man einfach, man schwimmt einfach so mit im Boot. Und die lehnt auch die Kirchenzucht ab, sowie historische Glaubensbekenntnisse. Achtung! Die NAR ist die wahrscheinlich schnellste religiöse christliche Strömung der ganzen Welt. Und auch also die schnellst wachsende Strömung der ganzen Welt. Manche Schätzungen gehen hier von 33 Millionen Anhängern alleine in den USA aus. Und die NAR ist ganz klar eine charismatische Bewegung. Das Bindeglied hier in den großen Kirchen. Die Charismatik ist hier Spiritismus im christlichen Gewand. Achtung, hier geht es auch immer wieder um das System, nicht um die Menschen. Und besonders die Musik spielt bei der NAR eine wichtige Rolle, also bei der neuen apostolischen Reformation. Wer tritt da auf? Wie auf dem Foto hier zu sehen, Bands wie Hillsong. Und, ganz spannend, Bethel Church Music. Bethel Church gilt als führende Organisation innerhalb der NAR-Bewegung, hier mit dem bekannten Lied Goodness of God. Auf YouTube alleine über 170 Millionen Klicks. Bill Johnson, der Leiter von Bethel, sieht die Musik als Werkzeug, das NAR-Lehren in Nicht-NAR-Kirchen hineinkommen. Die Musik wird ja als Köder bezeichnet, um Menschen in die NAR-Bewegung zu locken. Wow, oder? Also wir sehen, das ist alles hier eine gemachte Sache. Und da schwappt eine riesige Welle der Verführung über Amerika, über die ganze Welt durch die charismatische Bewegung. Denn hier, meine Lieben, wirken, wenn wir das jetzt mal auseinandernehmen würden, Dämonen im christlichen Gewand. Achtung, wir sagen nochmal, Achtung, wir sagen hier nicht, dass die Menschen alle verloren sind. Gott kennt das Herz und Gott hat auch sein Volk in Babylon. Aber wenn hier bewusst Irrlehren verkündigt werden und wir Menschen in Zungen reden, nicht die biblische Zungenrede in anderen Fremdsprachen, und wenn hier Geistheilung, Dämonenaustreibung passieren, auf fragwürdige Art und Weise, wirken hier ganz klar Dämonen. Und die Musik pusht die Leute. Meine Lieben, ich glaube auch wir als Christen, als Adventisten sollen uns überlegen, welche Musik hören wir uns an. Dass wir nicht einfach ungefiltert irgendetwas, weil es gerade cool oder in ist auf YouTube, weil es alle Christen hören, sondern dass wir überprüfen, womit beschäftigen wir uns, was hören wir uns noch an, auch was das Thema Musik ist. Was das Thema Musik angeht. Hier ein nächster führender Vertreter der New Apostolic Reformation. Dutch Sheets ist ein amerikanischer Pastor, Autor und prominenter Vertreter der charismatischen Bewegung, der enge Verbindung auch zu Donald Trump hat. Also das sind alles die Leute, die hinter Trump sind und die wieder ja, Trump benutzen wollen, dass hier Kirche und Staat zusammenkommt. Und er hat schon im Juli 2022, Sheets hat hier bei einer beliebten Fernsehshow folgendes Dekret vorlesen lassen. Er sagte hier, während wir sind die Kirche, Gottes Leib auf Erden, wir haben vom Himmel die Macht Gottes erhalten und üben unsere Autorität aus. Wir sind Gottes Botschafter und Sprecher auf der ganzen Erde. Wir erklären uns gegen Wokeness, gegen Okkultismus und jeden bösen Versuch, der unsere Nation zurückgewinnen will. Wir werden versuchen, einflussreiche Politiker oder Positionen zu füllen auf allen der sieben Berge, das ist die Seven Mountains Doctrine, hatten wir vorhin schon mal, und dauerhaft all diese Bereiche im Staat zu kontrollieren. Wir werden niemals aufhören zu kämpfen. Wir werden niemals, niemals, niemals aufgeben oder nachgeben. Wir werden unser Land zurückerobern. Wow, da ist so eine Wucht, so eine geballte Energie dahinter. Die Jungs haben einen Plan. Und da schwimmt auch ein Ben Carson mit. Schon mal von Ben Carson gehört? Die USA als Gottesstaat hat auch seine Agenda geschrieben. Hier vor einer Rede, vor Trumps Wahl, sagte Ben Carson, oder sagt er auf die Frage, wie ist denn das, wenn Menschen wie im Unabhängigkeitskrieg ihr Leben dafür aufgeben müssten, wäre das ethisch okay, um die, die an der Macht sind, zu besiegen? Und er sagte Carson, ja, vielleicht müssen wir das. Interessant, oder? Mit Gewalt in den Gottesstaat. Hier haben wir den gewählten Vizepräsident von Trump. Wer ist das überhaupt? G.D. Vance, Verfechter des christlichen Nationalismus. Höchst interessant, der Mann ist auch Katholik geworden 2019. Also hier verbinden sich auch wieder die beiden größten christlichen Religionen. Und Vance sagte, wenn man vor einer öffentlichen Schulstunde kein Gebet sprechen kann, dann ist man nicht mehr neutral, sondern explizit antichristlich. Also hier haben wir hier auch vom Vizepräsidenten, da geht es in die Richtung Kirche und Staat so wieder enger zusammenrücken. Und das hier, wow, auch ein interessanter Mann, der Verteidigungsminister der USA, Pete Hegseth, er hat das größte Militär der Welt unter seiner Kontrolle. Was Hegseth hat, sind die Verbindungen zu Theo Bros, eine Gruppe von ultrakonservativen Männern und von denen sich viele stolz als christliche Nationalisten bezeichnen. Und zu den Grundsätzen ist die Idee, gehört die Idee dazu, dass wir sagen, die USA soll dem biblischen Gesetz unterworfen werden. Und das ist die Idee, wie werden wir das erreichen? Die Idee dahinter ist, wir könnten vielleicht auch christliche Kreuzzüge als Vorbild nehmen. War doch noch eine ganz gute Sache damals, oder? Wow! Und der Mann hier, Pete Hegseth, wenn wir uns mal genau hier seinen Oberkörper anschauen, da hat er das markante Jerusalemer Kreuz-Tattoo. Und da ist dann so auf, steht dann dort auf Lateinisch, Gott will es. Also für seine Gruppe, für seine Jungs, die Theo Bros, ist da der Plan dahinter, dass Gott die Gewalt der Kreuzfahrer angeordnet hat. Die Gewalt der Kreuzritter, das war Gottes Wille. Schon ziemlich mulmig, oder? Die Verbindung hier, die der Pete Hegseth hat. Und nochmal, er hat das größte Militär der Welt unter seiner Kontrolle. Ja, was ist, wenn da vielleicht mal das Militär Staat und Kirche auch näher zusammenbringt? Das ist reine Spekulation, aber brisant, höchst gefährlich. Was hat Trump mit den USA vor? Was sind seine Pläne? Was sind seine Ziele? Wie geht's weiter in der Zukunft? Make America Great Again oder America First. Das ist das zentrale Leitmotiv von Donald Trump. Trump verfolgt eine aggressive America First Agenda, indem er einfach den Golf von Mexiko umbenennt in den Golf von Amerika, die Kontrolle über den Panama-Kanal zurückgewinnen will. Er hat Interesse an der Übernahme von Grönland, möchte gerne stärkeren Einfluss auf Kanada haben. Und vielleicht nutzt er dafür auch militärische Gewalt. Er mischt sich ein in dem ganzen Gaza-Konflikt und sagt, ja, wir wollen gerne den Gazastreifen unter US-Kontrolle wiederbringen. Dann hat er was zu sagen zu dem Ukraine- und Russland-Konflikte. Es vergeht gefühlt kein Tag, wo Trump irgendwie wo seine Finger ausstreckt und mitmischen möchte. America first. Hier das Projekt 2025. Trump hat sich ja so gefühlt ein bisschen davon distanziert. Aber nein, das ist seine Agenda. Das sind seine Jungs im Hintergrund, die das geschrieben haben. Das hier ist ein rechtsextremer Entwurf für seine Regierung, die von mehr als 100 konservativen Gruppen unterstützt wird. Und da geht es darum, dass Amerika in eine christliche Nation zurückverwandelt wird, indem das konservative Christentum in die Regierung einfließt und die Rechte und Freiheiten von allen Amerikanern eingeschränkt wird. Und Achtung, diese Rechte können auch dazu führen, dass Angehörige anderer Glaubensgruppen, nicht religiöse Christen oder moderate Christen, die nicht mitmachen, diskriminiert werden. Trump plant hier den Fortschritt im Bereich auf die LGBTQ-Rechte einfach zurückzudrehen. Er will gerne wieder eine konservative Familien- und Geschlechterstruktur durchsetzen. Und Trump sagt so, ich bin der Pro-Life-Präsident. Und er will auch hier ein nationales Abtreibungsgebot wieder erreichen. Trump hat seine eigene Bibel, seine Trump-Bible. Er bietet sie hier auf dem Foto zum Verkauf an. Im Werbevideo sagt er dazu und hier ein paar Auszüge, höchst spannend. Achtung, jetzt genau zuhören. Wenn du eingeschlafen bist, jetzt ist ein guter Moment, wieder aufzuwachen. Religion ist das Wichtigste. was in unserem Land fehlt. Deswegen geht unser Land kaputt. Alle Amerikaner brauchen eine Bibel in ihrem Haus. Es ist mein Lieblingsbuch. Um Amerika wieder groß zu machen, brauchen wir unsere Religion. Und die Religion wird stark zurückkommen, so wie unser Land. Wir lieben Gott. Wir müssen Gott verteidigen. Wir müssen Amerika dazu wieder führen, wieder zu beten. Krass, oder? Amerika zurück in den Gottesstaat. Das ist Trumps Agenda. Und übrigens, hast du schon gewusst, Trump spricht sich auch dafür aus, die 10 Gebote in den öffentlichen Schulen wieder auszuhängen. Welche Gebote sind das dann? Also sind das dann die biblischen Gebote oder die Gebote der katholischen Kirche, wo man ein bisschen was verändert und ein bisschen gemixt hat? Geht es dann darum, dass man den biblischen Sabbattag wieder heiligen soll? Oder geht es um den falschen biblischen Ruhetag, den Sonntag? Ja, im Projekt 2025 ist auch die Rede von einem Sabbat. Im Buch 2025, Mandat für Führung, das konservative Versprechen, wird das ein bisschen erläutert und dazu steht dann Sabbatruhe. Gott hat den Sabbat als Ruhetag bestimmt. Leider ist dieser gemeinsame Ruhetag unter Druck von Konsum und Säkularismus ausgehöhlt worden. Meine Lieben, hier geht es nicht um den Samstag und um den Sabbattag, sondern um den falschen Ruhetag, den Sonntag. Projekt 2025 möchte auch den Sonntag wieder zu Ehren bringen. Im ersten Schritt können dann zum Beispiel die Arbeitgeber in die Pflicht genommen werden, das Gesetz wieder praktisch umzusetzen. Ja, und wird Trump mit seiner Agenda Erfolg haben? Wir wissen es nicht. Nochmal, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Aber spannend ist auch, wie in den letzten Jahren die Zusammensetzung im Supreme Court sich verändert hat. Der Supreme Court, hier auf dem Foto zu sehen, ist das höchste Gericht in den USA und entscheidet über verfassungsrechtliche Fragen. Die aktuelle konservative Mehrheit haben wir im Supreme Court 6-3 und das wurde etabliert während der ersten Präsidentschaft von Donald Trump 2017 bis 2021. Wir haben aktuell 6 Katholiken dort und 3 Nicht-Katholiken. Die aktuelle konservative Mehrheit könnte bei kontroversen Fällen eher im Sinne von Trumps Agenda entscheiden. Und überhaupt auch, höchst spannend, hier eine Studie zum Supreme Court. Von 1953 bis 2019 wurde der oberste Gerichtshof untersucht und es wurde festgestellt, dass dieser immer häufiger zugunsten religiöser Organisationen entscheidet als die früheren Gerichte. Also hier haben wir auch eine Verschiebung, deutet das hin auf eine mögliche Verschiebung weg vom Schutz religiöser Minderheiten zur Stärkung der Rechte traditioneller christlicher Gruppen. Lukas 21, Vers 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung sich naht. Meine Lieben, wenn all diese Dinge, von denen wir hier lesen, wenn sich das erfüllt, wenn Amerika wieder zurück zu einem Gottesstaat mutiert und wenn irgendwann plötzlich dann hier religiöse Gesetze erlassen werden und wenn auch die Sonntagsheiligung dann reinkommen wird, wir brauchen keine Angst zu haben. Wir können erhobenen Hauptes voller Freude wissen wir, Jesus Christus kommt bald wieder in den Wolken des Himmels. Wenn all das anfängt zu geschehen, wenn sich die biblische Prophetie von den Augen erfüllt, wissen wir, wir sind bald, endlich bald zu Hause, da, wo wir hingehören, da, wo Gott uns haben möchte. Trump hat noch mehr vor. Einschränkung persönlicher Freiheit. Zum einen, die größte Massendeportation der Geschichte soll kommen. Mal gucken, ob das alles auch wirklich zutreffen wird. Da müssen wir uns auch ein bisschen überraschen lassen. Man baut hier riesige Lager für mögliche Massenabschiebungen. Und die Frage ist generell angebracht, wie geht Trump überhaupt mit andersdenkenden Menschen um? Mit Einschüchterungen. Republikaner, die sich ihm wagen entgegenzustellen, bedroht Trump zu verfolgen, zu verarmen und einzusperren. Interessant, oder? Also hier haben wir auf einmal auch Gewalt, Diskriminierung. Und dann der National Prayer Breakfast in den USA. Das war Anfang Februar 2025. Ich glaube, das ist gefühlt an vielen Christen, Adventisten einfach vorbeigerast. Was ist da passiert? Höchst spannend. Trump möchte Christen gerne mehr schützen. Dabei hat er eine Taskforce, eine Kommission ins Leben gerufen. Er versprach, dass sein Generalstaatsanwalt daran arbeiten würde, antichristliche Gewalt und Vandalismus in der Gesellschaft vollständig zu verfolgen und Himmel und Erde zu bewegen, um die Rechte von Christen und religiösen Gläubigen im ganzen Land zu verteidigen. Interessant. Und dabei definiert doch Trump, was hier religiöse oder antichristliche Gewalt ist. Wird die Gewissensfreiheit in den USA langsam aufgelöst? Trump bringt, ja, langsam aber sicher, Kirche und Staat wieder zusammen. Er sagt, seine Regierung wird daran arbeiten, dass Christen in unseren Schulen, im Militär, in der Regierung, an den Arbeitsplätzen, an Krankenhäusern, an öffentlichen Plätzen, dass sie geschützt werden, die Christen. Dabei definiert wieder Trump, wer oder was denn jetzt auch Christen sind, oder? Und er sagt, unser Land wollen wir wieder als Nation unter Gott zusammenbringen, mit Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Und er sagt, dieser Plan wird eher früher als später in Kraft kommen. Und irgendwann dann, meine Lieben, geht es auch um das Thema Sabbatheiligung, um Sonntagsheiligung. Und irgendwann dann wird, und das sagt die Bibel ganz klar, das Mahlzeichen des Tieres eingeführt werden. Und dann geht es auch um Anti-Sabbat-Gesetze. Und dann kommt eine spannende, intensive Zeit. Aber wir wissen, wir brauchen keine Angst zu haben. Warum? Jesus Christus wird uns durch die Krise führen. Hier noch eine interessante Aussage von Russell Fout, hier rechts neben dem Foto neben Trump zu sehen. Fout hat eine Schlüsselrolle in der Trump-Administration. Er ist einer der Hauptakteure hier, oder auch Architekt des Projekts 2025. Und er hat zum Thema Freiheit oder Einschränkung persönlicher Freiheit eine radikale Position. Er sagt, Trump soll die Möglichkeit haben, das Justizministerium und das FBI als Waffen der Vergeltung zu verwenden, um gegen politische Gegner und persönliche Feinde vorzugehen und generell auch Unruhen im Land zu unterdrücken. Es bleibt abzuwarten, ob dann das wirklich sich erfüllt und dann Trump vielleicht das FBI, das Militär, das Justizministerium einsetzt, um auch andersdenkende religiöse Menschen zu verfolgen, zu benachteiligen oder vielleicht auch umzubringen. Ich meine, Fakt ist, irgendwann wird es zu einem Todesurteil kommen, denn das sagt das Wort Gottes. Aber auch da, nochmal, meine Lieben, wir brauchen keine Angst zu haben. Warum? Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Wenn Gott für uns kämpft, wenn der Schöpfer des Universums an unserer Seite ist, ja, der alles kann, der alles weiß, der allmächtig ist, brauchen wir niemals Angst zu haben. Jesus wird uns durch jede Krise führen. Er war bei Daniel in der Löwengrube, er war bei Daniels Freunden im Feuerofen. Er wird auch bei uns sein, in den letzten Tagen dieser Welt, wenn diese letzte Krise über die Welt hereinbrechen wird. All diese Entwicklungen zeigen uns, dass Jesus Christus bald wiederkommen wird, dass es nicht mehr lange dauern wird. Bald sind wir endlich zu Hause. Was bringt die Zukunft? Gehen wir heute zur letzten Frage. Die dritte Frage ist, wie geht es weiter? Schauen wir uns die biblische Prophetie an und wir wollen jetzt nicht spekulieren, nicht sagen, es wird jenes oder dieses passieren dann und dort, denn das wissen wir nicht. Aber wir werden uns jetzt mal angucken, was uns der Geist der Weissagung sagt über die letzten Tage auf dieser Erde. Im Buch Große Kampf auf Seite 589, dort lesen wir, wie Ellen White sagt, durch die zwei großen Irrtümer. Erstens die Unsterblichkeit der Seele und zweitens die Heiligkeit des Sonntags wird Satan das Volk unter seine Täuschungen bringen. Während jene den Grund für den Spiritismus legt, also das ist die Unsterblichkeit der Seele, schafft dieser, das ist die Heiligkeit des Sonntags, ein Band in Übereinstimmung mit Rom. Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken, um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Sie werden über die Luft hinübergreifen zum Handschlag mit der römischen Macht. Unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung wird jenes Land, das ist die USA, den Fußstapfen Roms folgen und die Gewissensrechte mit Füßen treten. Also hier haben wir das. Wir haben dieses dreifache Band hier. Wir haben hier die Protestanten in den USA, also auch das Bild des Tieres, der abgefallene Protestantismus mit dem Staat USA zusammen. Wir haben dann den Spiritismus im Gewand der charismatischen Bewegung oder auch der neuen apostolischen Reformation und da haben wir das Papsttum. Die werden gemeinsame Sache machen und die USA wird dann Gewissensrechte abschaffen. Und dann irgendwann kommt es zum Sonntagsgesetz. Wie genau? Und jetzt haben wir hier eine Übersicht. Jetzt sagst du vielleicht, woher weiß das denn alles, Daniel? Da gibt es in White Zitate dazu. Höchst spannend. Also ich empfehle dir generell mal, lest das Buch Der große Kampf vom Schatten zum Licht, da gerade die letzten Kapitel. Und jetzt, wie geht es los? Wir haben eine dreifache Verbindung, eine Vereinigung, Katholizismus, Protestantismus, Spiritismus. Aktuell im vollen Gange. Die Jungs geben Gas im Hintergrund und da wird noch einiges auf uns zukommen. Wie schnell das geschehen wird oder ob das Gott bremsen wird, da liegt alles, ist alles offen. Dann haben wir Krisen. Haben wir heute auch Krisen? Natürlich, oder? Überall Krisen. Wir haben persönliche Krisen, wir haben weltweite Krisen. Und die Krisen werden immer mehr. Es wird auch Naturkatastrophen geben, andere große Herausforderungen, Konflikte auf militärischer Ebene, Finanzkrisen, was auch immer. Und die Menschen werden sich fragen, warum haben wir so viele Krisen heute? Woher kommt das alles? Und dann wird es die christlichen Nationalisten geben, dann wird es die großen Kirchen geben, die sagen, wir müssen wieder zurück zur biblischen Wahrheit. Wir müssen wieder zurück zu Gott. Wir müssen zurück zu den 10 Geboten, zum Sabbattag. Also zum Sabbat, zum Sonntag, meinen sie damit. Und irgendjemand macht nicht mit. Es gibt Menschen, die halten den Sabbattag heilig und die sollten vielleicht auch wieder den Sonntag halten. Also man sucht hier Schuldige, einen Sündenbock für all diese Krisen. Übrigens, 9/11 damals, als die Flugzeuge in das World Trade Center gerast sind, wusste George W. Bush ziemlich schnell, wer die Schuldigen sind. Ruckzuck ging das. Bei all den Katastrophen, man muss immer irgendjemand finden, der schuldig ist. Und dann wiederholt man so oft einfach immer wieder die Fake News, falschen Wahrheiten, die Lügen und irgendwann glauben das die Menschen. Ist interessant, also dann wird es auch durch die großen Medien gehen, durch die alternativen Medien. Die religiösen Leiter verlangen danach, wieder zurück zu den biblischen Wurzeln zu kommen. In den USA, und das sind die Männer und Frauen, die das Sagen haben, dort in der charismatischen Bewegung, im abgefallenen Protestantismus, auch im Papsttum. Und sie werden danach verlangen, wieder zurück zur Bibel, zurück zum Sonntag. Und das Volk wird irgendwann sagen, wenn man die Wahrheit immer wieder, also die falsche Wahrheit immer wieder wiederholt, wird das Volk irgendwann sagen, ja, wir machen mit, wir gehen dort in die Richtung, wir möchten wieder in die Gottesnähe. Dann wird irgendwann der Gesetzgeber sagen, ich möchte gern wiedergewählt werden und um die Gunst des Volkes zu erlangen, werde ich dann eben nachgeben. Und dann gehen wir halt in Richtung Sonntagsheiligung. Es geht dann los mit einem Sondergesetz in den USA und dann vor den USA wird das Sondergesetz auch weltweit Anwendung finden. Übrigens, genauso war es auch mit Jesus. Hier haben wir einen ähnlichen Prozess. Wir haben den Sündenbock, ja, Jesus Christus. Und die religiösen Leiter haben danach verlangt damals, kreuzige ihn, ja, weg mit Jesus, wir brauchen ihn nicht. Dann hat das Volk danach verlangt, hat selber geschrien. Ja. Dann hat der Gesetzgeber Pontius Pilatus nachgegeben, weil er einfach nur die Gunst des Volkes sichern wollte und wurde Jesus dann verurteilt und ist am Kreuz gestorben. Am Anfang haben wir gesagt, haben wir das Sonntagsgesetz und das ist vielleicht für die Christen, für die Gläubigen, Nachfolger Jesu, für die Adventisten dann nicht so ein großes Problem, wenn sie den Sonntag also überruhen, jetzt entspannt sich verhalten, aber dann irgendwann gibt es ein Anti-Sabbat-Gesetz. Also wer auch am Sabbat den Sabbattag heilig hält, der bekommt dann massive Probleme. Welche? Hier haben wir so einen Ablauf und meine Lieben, wir haben ähnliche Dinge schon erlebt hier, die wir gleich uns näher anschauen, in der Corona-Krise. Achtung! Die Corona-Krise hat nichts mit dem Mahlzeichen des Tieres zu tun, auch nicht die Impfung, ganz wichtig. Aber das System dahinter, wie man mit Menschen umgegangen ist, so wird es ähnlich später auch sein, sagt uns die Bibel und der Geist der Weissagung, mit den Menschen, die Gott treu sind. Es geht los mit öffentlicher Anprangerung, ja, Hate Speech, also Menschen in den Schlagzeilen, also die gläubigen Nachfolger Jesu werden dort aufs Übelste beschimpft und angegangen. Dann haben wir eine Strafandrohung. Verlockende Angebote, hey, du bekommst eine Bockwurst, wenn du den Sabbat nicht mehr hältst, also oder einfach steigst auf, kriegst ein besseres Gehalt. Dann haben wir wirtschaftlichen Boykott, nicht mehr kaufen und verkaufen können an die Sabbathalter, schließlich dann Gefängnis, Sklaverei und Verfolgung. Bis hin dann zum Todeserlass. Aber meine Lieben, der Todeserlass, das wird der schönste Tag sein für die Nachfolge Jesu. Warum? Weil Jesus Christus genau an diesem Tag wiederkommen wird. Halleluja. Und dann endlich werden wir mit Jesus zu Hause sein, im ewigen Reich Gottes. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, sagt Jesus, ich will dich nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Jesus ist da. Er ist bei uns, er verlässt uns nicht. In den kleinen persönlichen Krisen, in den großen Konflikten in unserem Leben, in den Herausforderungen auf Welt, politischer, religiöser Ebene. Jesus Christus ist da und wir brauchen uns nicht zu fürchten. Denn wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Ich möchte dir heute die Geschichte von Philipp erzählen. Philipp ist Pastor, ein Kollege von mir. Nicht hier in Deutschland, in einem anderen Land. Dort hat das Christentum keinen einfachen Stand. Und Philipp wurde eines Tages eingeladen, in ein Nachbarland zu reisen. Auch dort wenig Christen, aber sie erhalten die Erlaubnis, Vorträge anzubieten in einer Stadt. Und sie bereiten sich vor im Gebet. Sie besuchen Menschen, sie haben Bibelstunden und dann geht es los mit den Vorträgen. Philipp ist aufgeregt, er weiß nicht, was auf ihn zukommt. Und er verkündigt mit voller Liebe und Eifer das Wort Gottes. Aber er wird gewarnt. Denn die Frau eines anderen Pastors hat einen Traum. In diesem Traum wird ihr mitgeteilt, dass Philipp getötet werden soll in dieser Stadt. Denn Satan hat dort seine Helfershelfer und seine Schlägertruppe. Und Philipp hört diese Botschaft von Gott, aber sagt, ich kann hier nicht meine Missionsarbeit verlassen. Und wenn ich in das Nachbarland gehe, einmal in der Woche geht nur hier ein Flugzeug raus. Und außerdem, wenn ich hier mit dem Auto jetzt abdüse, ich werde aufgehalten. Ich bleibe hier. Gott hat mich berufen. Ich werde das Wort Gottes treu verkündigen, koste es, was es wolle. Und Philipp bleibt und predigt weiter. Die Schlägertruppe macht sich auf dem Weg, bewaffnet bis an die Zähne mit Knüppeln, mit Macheten. Und sie wollen ihn umbringen, ihn erschlagen, kaltblütig. Philipp ist gerade in einem Nebenraum dort, ja, am Vortragssaal. Er sitzt, er bereitet sich gerade vor, er liest seine Notizen nochmal durch, er betet. Und da kommen sie hineingestürmt und Philipp hat keine Chance mehr, sich zu verstecken. Er weiß, klar, seine letzten Minuten haben geschlagen, gleich ist es vorbei. Und er kann noch nicht mal mehr unter den Tisch springen, er bleibt einfach wie angewurzelt sitzen auf seinem Stuhl. Und da kommen sie reingerannt und sie suchen Philipp, aber sie finden ihn nicht. Sie durchwühlen das ganze Zimmer. Man hatte ihnen gesagt, dass Philipp dort in dem Raum ist und er war da. Aber Philipp ist nicht sichtbar. Und sie kommen immer näher zu Philipp und schauen ihn an, aber sehen ihn nicht. Sie schauen durch ihn hindurch, er ist unsichtbar. Und Philipp möchte dann gerne was sagen. Das Wunder ist für ihn unbegreiflich. Und dann merkt er, wie eine Hand sich auf sein Herz legt. Und Philipp bekommt kaum Luft mehr und kann keine klaren Worte mehr fassen. Er kann nichts aussprechen. Frustriert, voller Ärger und Zorn verlassen dann die Schläger dort, die Mörder den Raum. Philipp war unsichtbar. Ein unglaubliches Wunder. Er betritt die Bühne, er fängt an zu predigen und ist dort. Und 70 Menschen entscheiden sich für Jesus, bereiten sich auf die Taufe vor, wollen in das Wasserbecken gehen und einen Bund mit Jesus schließen und Teil der Wendgemeinde werden dieser weltweiten Bewegung. Und dann kommt die Schlägergruppe wieder und sie sagt, wir werden diesmal uns hineinsetzen, in der Versammlung warten und dann aufstehen. Und wenn Philipp mit dem Predigen fertig ist, werden wir ihn hier an Ort und Stelle ermorden. Philipp predigt, er ist fertig und da steht ein Mann auf. Und der Mann, er sagt, was Philipp heute gesagt hat, das war richtig, das war korrekt, das war wichtig. Wir sollten diesen Mann ehren. Und die Schlägertruppe auf einmal ist wie gebannt dort an Ort und Stelle fest und hat keine Kraft, keine Energie und traut sich nicht gegen den Philipp vorzugehen. Und er geht einfach von der Bühne herunter und ist fertig mit der Predigt. Keiner tastet ihn an. Aber sie geben nicht auf. Und sie werden einen neuen Plan haben, das wissen sie. Und der Plan sieht so aus. Und sie involvieren die Polizei mit in das Geschehen. Die Polizei wartet draußen. Und sobald Philipp fertig ist mit der Predigt, da sagen sie, wir warten draußen und werden dann, sobald Philipp das Gebäude verlässt, hier diesen Vortragssaal, dann werden wir Philipp hier beseitigen. Und Philipp weiß, dort draußen warten seine Mörder auf ihn und er ist mit der Predigt fertig. Die Polizei ruft ihn, wartet draußen auf ihn, weil sie gerne mit ihm ins Gespräch kommen wollen. Und die Gemeindeglieder, die Gäste wissen, jetzt wird Philipp umgebracht und er steht auf und er geht hinaus. Und als er dann auf das Polizeiauto langsam aber sicher entgegenläuft, da kommt der erste Mörder auf ihn zugerannt, wild schreiend, fuchtet mit seiner Machete. 2-3 Meter vor Philipp plötzlich bleibt er stehen und er fällt kraftlos zu Boden. Der nächste kommt mit seiner großen Waffe, mit einem Knüppel, möchte gerade auf Philipp einschlagen und genau 2-3 Meter vorher fällt er wieder auf dem Boden, kann ich mal aufstehen. Und so rennen sie alle an, der eine, der andere. Und die alle bleiben stehen vor einer unsichtbaren Mauer. Und sie kommen nicht an Philipp ran. Philipp steigt unversehrt in das Polizeiauto, kommt ins Gefängnis, aber wird dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Meine Lieben, ich glaube, dass diese Zeit, diese Erfahrung, das Leben für Philipp radikal für immer verändert hat. Die letzten Tage dieser Erde werden eine besondere, eine schöne Zeit sein. Warum? Weil wir dann so abhängig sein von Jesus sein werden, wie noch nie in unserem Leben zuvor. Und umso abhängiger wir von Jesus sind, desto größere Erfahrungen werden wir machen, desto mehr werden wir sehen, wie unglaublich liebevoll und genial unser Gott im Himmel ist. Lasst uns nicht auf die Krise schauen, sondern auf Christus. Und nochmal, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Ist Gott heute für dich? Ist Gott heute auf deiner Seite? Ja, na klar, sagst du, Gott hat dich erschaffen, er hat seinen Sohn gesandt, Jesus ist für dich gestorben. Aber hast du Jesus wirklich in dein Leben gelassen? Hast du dich bewusst für Jesus entschieden? Oder hast du dich vielleicht von Jesus entfernt und du hast mal eine tolle, tiefe Beziehung zu Jesus gehabt, aber liest jetzt nicht mal an seinem Wort und redest nicht mal mit ihm und da ist so eine Trennung, so eine unsichtbare Mauer zwischen dir und Jesus. Vielleicht ist da auch Sünde in deinem Leben, irgendwelche Gewohnheiten, Gedanken, Gefühle, die dich trennen von Jesus. Entscheide dich für Jesus. Komm zurück in seine Arme. Vielleicht lebst du mit Jesus, dann bleib dran. Vielleicht hast du dich von Jesus entfernt, dann komm wieder zurück und gib diese Sünde, das Böse in deinem Leben auf und bitte um Vergebung. Vielleicht hast du dich auch noch nie entschieden, den nächsten Schritt im christlichen Glauben zu gehen. Vielleicht ruft Jesus dich auch auf, dich taufen zu lassen. Dann lade ich dich auch ein, wenn du dieses Video siehst und du überlegst, soll ich Teil der weltweiten Eventbewegung werden, dann treffe diese Entscheidung für Jesus. Das kannst du hier, wo du gerade bist, auch zu Hause machen vor dem Bildschirm. Ich habe das schon öfter erfahren, dass Menschen im Internet ein Video anhören und dann eine Taufentscheidung treffen. Das kannst du hier heute und jetzt auch für dich machen. Sag Ja zu Jesus. Und vielleicht sollst du heute auch eine ganz andere Entscheidung treffen. Vielleicht sollst du heute auch Ja sagen für die Mission. Du hast die biblische Botschaft, die Relevanz, die Bedeutung der Prophetie verstanden. Und Jesus ruft dich auf, für Menschen zu beten, andere Menschen aktiv zu lieben und sie mit dieser biblischen Botschaft vertraut zu machen. Möchtest du heute wie Jesaja sagen, Herr Jesus, hier bin ich, sende mich. Egal welche Entscheidung du heute triffst, die Entscheidung für Jesus, das Umkehren in die Arme Gottes, Sünde lassen, die Entscheidung für die Taufe, die Entscheidung für die Mission, treff diese Entscheidung und warte nicht länger, denn es lohnt sich. Jesus liebt dich über alles. Er kommt bald wieder, deswegen warte nicht mit deiner Entscheidung. Gottes Plan ist unglaublich groß, auch mit dir. Bist du bereit für seinen Plan? Sag Ja zu ihm. Amen.